Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde vor einem etwas neutraleren Hintergrund zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, den 23. Juli 2025. Ich sende aus den Schweizer Bergen und freue mich auf Wanderungen und prächtige Bergkulissen mit mächtigen Gletschern auf dem Rückzug, selbstverständlich, aber eben diese eisigen Jahrtausendzeugen bergen manche Schätze und einige davon haben wir auf einer Familienwanderung gestern auch bestaunen können. Fantastisch, wie einem hier im schweizerischen Engadin die Sommerferien von einer ganz anderen Seite die Genüsse und die unglaubliche Gnade des Lebens fühlbar machen. Ich habe mich jetzt also etwas verabsentiert aus der Hektik der städtischen Flachlandperspektive, wobei im Moment ja auch Zürich ein Ferienparadies ist, wirkt wie ausgestorben. So viele Bewohner sind jetzt da Richtung Süden gepilgert. Ich früher meistens auch ans Mittelmeer oder nach Italien, Spanien, Korsika. Jetzt aber Switzerland first, die Schweizer Berge. Fantastisch. Ich habe es in der schweizerischen Ausgabe auch schon schwärmend vorgetragen. Man hat auch die Gelegenheit zu lesen. Ich vertiefe mich in diesen Wälzer hier, Ian Fleming, The Complete Man, der James Bond-Erfinder, auch ein ganz interessanter Zeitzeuge. Und James Bond, ich habe es bereits erwähnt, lässt einen romantisch zurückblicken, nostalgisch ist das bessere Wort, auf den Kalten Krieg. Denn der Kalte Krieg war schlimm, auch damals standen sich die Blöcke feindselig gegenüber, aber immerhin redeten die Russen und die Amerikaner miteinander und auch die Europäer spielten da eine Rolle, die Deutschen vermittelnd zwischen Ost und West. Und das ist im Fall der Amerikaner jetzt wieder gegeben. Die reden ja mit Putin, die reden ja mit den Russen, aber in Europa hat man den Eindruck, dass die Eurokraten sich noch mehr einbunkern, als das damals im Kalten Krieg der Fall war. James Bond, diese definitive Popkultur- und Zeitgeschichtsikone, hier wird erforscht auf vielen Seiten, wie es dazu gekommen ist und wer vor allem der Urheber, der Schöpfer war, der eben diese gewaltige Innovation hinlegen konnte. Die Idee zu seinem ersten James-Bond-Roman Casino Royale, die Bond-Bücher übrigens besser als die Filme, das muss man einfach sagen, die Idee dazu sei Ian Fleming beim Schwimmen in Jamaika gekommen. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Was sind die Themen des Tages? Was sind die wichtigsten Aktualitäten? Friedensgespräche ohne Substanz. Heute Mittwoch soll in der Türkei eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Das ukrainische Präsidialamt bestätigte die Gespräche, die jedoch direkt nach neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kiew angekündigt wurden. Beide Seiten zeigen sich im Vorfeld pessimistisch. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagte, man erwarte keine Wunder und halte unter den aktuellen Umständen einen Durchbruch für kaum möglich. Wer Russland bei den neuen Gesprächen vertreten wird, ist noch unklar. Bei der letzten Runde leitet der Historiker Wladimir Medinsky die Delegation, von westlichen Beobachtern als Zeichen gewertet, dass der Kreml nicht ernsthaft verhandle. Andere Analysten betonten hingegen, dass ohne Putins Zustimmung ohnehin keine Entscheidung getroffen werde. Auf die Frage nach einem möglichen Treffen zwischen Putin und Zelensky sagte Peskov, es sei noch sehr viel Arbeit nötig, bevor man so weit sei. Derweil hat US-Präsident Trump neue Defensivwaffen für die Ukraine genehmigt, lehnt jedoch Langstreckenwaffen weiterhin ab. Meine kommentierende Einschätzung dazu, diese Gespräche sind reine Symbolpolitik, denn über die eigentlichen Streitpunkte, etwa die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, wird gar nicht verhandelt. Solange diese Kernfragen nicht angesprochen werden, ist ein echter Frieden nicht möglich. Russland handelt dabei aus strategischer Sicht, aus eigener Sicht konsequent. Wer militärisch die Oberhand hat, verspürt keinen Zeitdruck und hat kein Interesse an einem Waffenstillstand, der dem Gegner Luft verschafft. Genau das war die russische Erfahrung nach Minsk. Der Westen sollte zur Kenntnis nehmen, dass Moskau seit Beginn des Krieges deutlich gemacht hat, worüber er sprechen, worüber es sprechen will, ob man das nun gut heißt oder nicht. Wer diese Realität ignoriert, wird keinen Frieden, sondern nur einen eingefrorenen Dauerkrieg bekommen. Bundeskanzler Merz richtet eine Botschaft an muslimische Studenten. Nach mehreren Vorfällen an deutschen Hochschulen, bei denen muslimische Studentengruppen Frauen und Männer getrennt platzierten, etwa an der Universität Kiel oder an der Charité in Berlin, hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine deutliche Botschaft an muslimische Studierende gerichtet. Wer in Deutschland studiere, müsse die freiheitlich-demokratische Grundordnung respektieren. Merz betonte, dass Deutschland ein laizistischer Staat sei und man diese Grundhaltung auch von allen erwarte, die aus der muslimischen Welt nach Deutschland kämen. Zitat: Wir sind ein laizistisches Land, das erwarten wir und das werden wir gegebenenfalls auch durchsetzen. Zitat Ende, so Merz. An deutschen Hochschulen gelte Gleichberechtigung, nicht Geschlechtertrennung. Was denn genau die Durchsetzungsinstrumente sein würden, darüber hat der Bundeskanzler kein Wort verloren. Merz hat in der Sache vollkommen recht, hier Klartext zu reden. Wer Toleranz fordert, muss selbst auch tolerant sein. Und es gehört eben zur Toleranz, dass Frauen und Männer dieselben Rechte und denselben Zugang haben. Es gibt Grundwerte in unserer Gesellschaft, die nicht verhandelbar sind, und dazu gehört die Gleichstellung der Geschlechter. Der Islam, wie er in manchen Ausprägungen verstanden und praktiziert wird, steht diesen Werten entgegen. Oder wie Wilhelm Busch sagen würde, Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten. Viktor Orban senkt die Zahl der Asylgesuche in Österreich, aber die österreichischen Politiker klopfen sich selber auf die Schultern. Die Zahl der Asylgesuche ist in Österreich im ersten Halbjahr 2025 um rund 37% im Vergleich mit dem Vorjahr gesunken, stärker als im EU-Durchschnitt. Innenminister Gerhard Karner führt das auf die restriktive Migrationspolitik der neuen Regierung zurück. Maßnahmen wie strengere Grenzkontrollen zu Ungarn, ein befristeter Stopp des Familiennachzugs und eine Arbeitspflicht für Asylbewerber sollten das Land unattraktiver gemacht haben. Doch Experten verweisen auf geopolitische Gründe. Nach dem Sturz des syrischen Assad-Regimes ist die Zahl syrischer Asylbewerber stark zurückgegangen. Die Balkanroute ist praktisch zum Erliegen gekommen und auch Deutschland verzeichnet massiv weniger Anträge. Syrien ist in Österreich und Deutschland nicht mehr Hauptherkunftsland, sondern Afghanistan. Neue Zielländer sind Spanien, Italien und Frankreich. Wenn sich Österreichs Politiker jetzt aber für die sinkenden Asylzahlen auf die Schulter klopfen, ist das nur die halbe Wahrheit. Bestenfalls tatsächlich sind es eben die geopolitischen Verschiebungen, die maßgeblich für den Rückgang verantwortlich sind. Der Sturz von Assad hat die Syrerströme gestoppt, die Balkanroute ist nahezu dicht. Nicht wegen Wien, sondern weil eben Viktor Orban, der vielgescholtene, dort längst Fakten geschaffen hat. Österreichs Maßnahmen mögen flankierend wirken. Wer jetzt aber so tut, als hätte man allein mit nationaler Politik die Migrationsbewegungen beendet, schreibt sich mehr Macht zu, als er wirklich hat, und auch mehr Verdienste, als er sich dazu schreiben darf. Auch ein Dank an Ungarn wäre angebracht, überfällig, vor allem auch in Deutschland, aber sicherlich ebenfalls in Österreich. Die Verschwörungstheorien des ARD, das deutsche Fernsehen, kommt ja aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. Nach dieser entgleisten Sommerinterviews-Übung, es kursieren jetzt auch Theorien, dass die ARD zusammengespannt habe mit diesem Zentrum für politische Schönheit. Das hat dessen Chef da, der Schweizer Philipp Ruch, zum Besten gegeben, wobei ich Philipp Ruch für einen Hochstapler halte, für einen Wichtigtour, der jetzt sich da in Szene rücken möchte. Allerdings ausschließen kann man nichts. Auf jeden Fall beschämend, was da am letzten Sonntag gelaufen ist. Wir haben darüber gesprochen. Das Getöse während des Interviews mit der AfD-Chefin Weidel, die da allerdings sich ungerührt sachlich den soweit verständlich Fragen des Moderators zugewendet hat, schlecht ausgesehen haben, uralt ausgesehen haben, da eben diese Krawallanten, diese Krawallbrüder, die unfreiwillig auch das Sinnbild abgegeben haben für die ganze Hilflosigkeit und diese zeternde Ratlosigkeit, die in Deutschland da auf die AfD einprügelt. Und aus schweizerischer Perspektive möchte man den deutschen Freunden zurufen: Freunde, ihr müsst in der Demokratie unliebsame Meinungen widerlegen. Ihr könnt die nicht einfach wegprügeln. Diese Zeiten sind vorbei und das ist auch nicht gut, wenn man in diese Geländekammern zurückstreikt. Jetzt aber eine ganz andere Geschichte. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Arte hat eine neue Dokumentation mit dem Titel «Die Nuklearfalle» veröffentlicht. Darin stellt der Sender den russischen Atomkonzern Rosatom als globale Gefahr dar. Rosatom sei ein undurchsichtiges Geflecht von Tochterfirmen, das weltweit Monopole schaffe und Staaten durch den Export von Uran und Brennstäbe in Abhängigkeit bringe. Sogar westliche Länder seien davon betroffen. Die Dokumentation behauptet, Präsident Putin habe erkannt, dass Uran ein effektiveres Druckmittel gegen den Westen sei als Gas oder Öl. Das Ganze wird als Teil einer hybriden Kriegsführung gedeutet, mit der Warnung, dass Rosatom inzwischen eine Gefahr für EU und NATO sei. In Wahrheit geht es dem Sender Arte einzig darum, die Kernenergie als Ganzes zu desavouieren. Die Anti-AKW-Fundamentalisten in unseren öffentlich-rechtlichen Medienanstalten schrecken offenbar vor nichts zurück und so behaupten sie ebenso dreist, wie abwegig die Kernkraft sei, ein mächtiges Instrument in Putins Händen und könne inzwischen auch der EU und der NATO gefährlich werden. Urheber solcher Vertretererzählungen sind ausgerechnet jene Journalisten, die jede Art von Verschwörungstheorie weit von sich weisen, nur um selber an umso absurderen Verschwörungstheorien zu basteln. Aber das Schöne ist eben, es kommt jetzt alles ans Licht und das ist dermaßen plump und offensichtlich gemacht, dass es auch der Hinterste und der Letzte merken muss. Das Feindbild Putin, die Allzweckwaffe, um alles zu rechtfertigen, gewaltige Schulden, Steuererhebungen durch die EU, die Machtanmaßungen des Staates. Putin macht es möglich, wer mit der Apokalypse, wer mit dem Teufel herumfuchteln und wedeln kann, der glaubt heute offenbar in der Politik auftrumpfen zu können. Auf der Strecke bleibt die rationale Diskussion, die rationale Auseinandersetzung, zu der wir hier zumindest einen kleinen Beitrag leisten möchten. Iran hält an Atomprogramm fest. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat in einem Interview mit Fox News betont, dass der Iran trotz massiven Schäden an seinen Atomanlagen im vergangenen Monat nicht auf die Urananreicherung verzichten werde. Der Angriff Israels und die anschließende Luftkriegsphase mit Beteiligung der USA haben das iranische Atomprogramm schwer beschädigt. Dennoch bleibt Teheran entschlossen, dieses Programm weiterzuführen. Vor dem Krieg hatten die USA und der Iran 5 Gesprächsrunden unter Vermittlung des Oman geführt, konnten sich aber nicht auf eine Begrenzung des iranischen Anreicherungsgrads einigen. Während Washington und Tel Aviv argumentierten, Teheran stehe kurz davor, waffenfähiges Uran herzustellen, beharrt Iran auf der rein zivilen Nutzung. Aus iranischer Sicht liegt es nahe, und das ist eben hier der springende Punkt in der Bewertung, Atomwaffen anstreben zu wollen, nicht zuletzt um als schiitischer Staat im Machtpoker mit dem sunnitischen Saudi-Arabien dagegen zu halten und eben selber eine mächtige Position zu erringen. Andererseits stellt sich die berechtigte Frage, wozu man für zivile Zwecke derart hoch angereichertes Uran benötigt. Aus israelischer Perspektive ist jetzt völlig verständlich, dass ein nuklear bewaffneter Iran nicht akzeptabel ist, gerade weil iranische Führungskreise offen mit der Vernichtung Israels gedroht haben und immer noch drohen. In Teheran steht ja diese Uhr, die zeigen und sagen soll, bis wann Israel von der Landkarte gewischt werden müsse. In einer ohnehin fragilen Region wäre also ein nuklearer Iran eine ganz massive Bedrohung. Mehr Atomwaffen bringen nie mehr Sicherheit, sondern verstärken nur das Risiko. Der Trend sollte in eine andere Richtung gehen. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit hier mit der etwas spartanischen Ausstattung von Weltwoche Daily. Ich freue mich auf die Lektüre hier und weitere Erlebnisse. Mal sehen, wie viele Sendungen ich noch produzieren werde. Schauen Sie rein am Morgen, wenn wir nicht pünktlich am Start sind, dann werden wir wohl in irgendeiner Alphütte residieren. Da habe ich dann meine Aufnahmegeräte nicht dabei. Aber Sie müssen nicht verzagen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, meine Kollegen in Zürich, auf der Redaktion. Sie sind unermüdlich für Sie da. Ein Gruß aus den Bergen auch an Roman Zeller und an die Crew an der wunderschönen Zollicker Straße in unserer Redaktion der Weltwoche mit Blick auf den Zürichsee, der jetzt eben wie ein ausgestorbenes Ferienparadies auch zum Daheimbleiben einlädt. Bis bald, einen schönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen und melde mich zurück, wann auch immer.